Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Berlin verliert eine der weltweit wichtigsten Sammlungen zeitgenössischer Kunst, die Flick Collection. Wie konnte das passieren? Elke Buhr vom Monopol Magazin erklärt es gleich in dieser Fazitausgabe. In diesem Moment läuft auch die Verleihung des Deutschen Filmpreises als Gala ohne Publikum im Fernsehen. Und Fridays for Future fand heute erstmals online statt. Ein Gespräch mit dem Protestforscher Moritz Sommer. Und wir sprechen auch über den sogenannten Mäusebunker. Hört sich nach Comic an. Es handelt sich aber um ein Stück brutalistische Architektur, ein Tierlabor aus den 1960er Jahren in Berlin, das abgerissen werden soll, wogegen sich Widerstand regt. 1500 Werke umfasst die Flick Collection, die seit 2004 im Hamburger Bahnhof in Berlin gezeigt wird. Es ist eine der bedeutendsten Sammlungen zeitgenössischer Kunst weltweit, wenn auch zumindest vor 16 Jahren wegen der NS-Vergangenheit von Friedrich Flick heftig umstritten. Man könnte sagen, ein umstrittener Glücksfall für Berlin, der nun allerdings zur Disposition steht, denn der Mietvertrag für die Riekhallen des Hamburger Bahnhofs läuft 2021 aus. Das Gelände wird mit lukrativen Wohnungen bebaut, was nur deshalb möglich ist, weil der Bund den Grund 2007 an einen privaten Investor verkaufte. Elke Buhr vom Monopol Magazin ist am Telefon. War's das jetzt mit der Flick Collection in Berlin? Wo wird sie denn künftig gezeigt, wenn nicht mehr in den Riekhallen nördlich des Hauptbahnhofs?
Das weiß man jetzt noch nicht, was Friedrich Christian Flick mit seiner Sammlung machen wird. Man weiß nur, er wird sie aus Berlin abziehen. Und das ist auch völlig nachvollziehbar, weil es ein haarsträubender, wirklich unglaublicher Vorgang ist, dass die Politik einfach versäumt hat, diese Räume zu sichern. Also man muss sich das mal vorstellen. Flick hat ja die Riekhallen auf eigene Kosten damals renovieren lassen. Der hat da über 8 Millionen Euro investiert. Dann wurde da seine Sammlung gezeigt. Er hat ja außerdem noch eine große Anzahl von Werken auch der Nationalgalerie geschenkt. Die bleiben jetzt natürlich in Berlin. Aber die ganze Zeit hat ihm niemand gesagt, dass die Riekhallen nur gemietet sind und dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, dass die verloren gehen könnten. Und jetzt ist es so, jetzt werden sie halt einfach abgerissen und die Politik hat da zugeschaut bzw. konnte nichts mehr machen. Die gehört jetzt einer Immobilienfirma und ja, das ist halt deren Privatbesitz. Die können damit tun, was sie wollen und jetzt sind sie weg.
Jetzt muss ich noch mal kurz nachfragen. Herr Flick wusste nicht, als er die Riekhallen renoviert hat, dass die nur angemietet sind, ja? Also, dass er da quasi fremdes Eigentum saniert.
Damals gehörten die noch einer Gesellschaft, die wiederum dem Bund gehörte. Das war die Immobiliengesellschaft der Bahn. Und dann war ja diese tragische Veranstaltung, dass man dachte, man muss jetzt die Bahn an die Börse bringen. Und in dem Zusammenhang sind ja viele Dinge passiert, über die wir heute die Hände beim Kopf zusammenschlagen. Und deswegen wurde praktisch danach, als die Riekhallen schon mit Flick besetzt waren, als die Sammlungen da schon zu sehen waren, wurden die danach verkauft an eine private Firma. Und irgendwann hat, Wowereit war das damals, hat wohl auch im Senat irgendwann mal gesagt, irgendjemand müsste sich darum kümmern, dass da der Hamburger Bahnhof und die Riekhallen gesichert werden, weil auch der Hamburger Bahnhof steht auf gemietetem Gelände. Aber irgendwie ist es nicht passiert und es war jetzt seit Jahren klar eigentlich, dass die Riekhallen irgendwann abgerissen werden. Und hinter den Kulissen haben relativ verzweifelt da die Stiftung Preußischer Kulturbesitz und die Beteiligten probiert, eine andere Lösung zu finden und andere Räume zu finden. Das ist nicht gelungen. Es ist ja in Berlin mittlerweile auch nicht mehr so einfach, mal eben ein Museum irgendwo anzumieten oder solche großen Räume. Und dann mussten sie irgendwann Flick ins Auge blicken und sagen, okay, wir haben keine Räume mehr für ihre Sammlung.
Also eine relativ peinliche Angelegenheit auch. Jetzt gibt es ja Planungen für ein neues Museum der Moderne auf dem Kulturforum. Wäre das gegebenenfalls ein Präsentationsort?
Das Museum der Moderne soll ja sich aufs 20. Jahrhundert vor allen Dingen konzentrieren und da sollen ja die anderen Sammlungen rein, die im Hamburger Bahnhof ja auch sind, die Sammlung Marx, die Sammlung Peach zum Beispiel, da sind diese großen Beuys-Konvolute, also das ist einfach die etwas ältere Kunst, während Flick ist ja das zeitgenössische und es ist immer im Konzept gewesen, der Hamburger Bahnhof soll die zeitgenössische Kunst zeigen, die sollte ja gar nie in das Museum der Moderne einziehen. Das Problem ist nur, dass jetzt der Hamburger Bahnhof eigentlich keine große Sammlung mehr hat. Die anderen Sammlungen des 20. Jahrhunderts gehen raus. Also man darf gespannt sein, was die jetzt überhaupt noch dann demnächst da zeigen können.
Wie lauten denn die Reaktionen? Also zum Beispiel von Herrn Flick selbst, aber auch von Udo Kittelmann und Hermann Patzinger.
Also Udo Kittelmann ist, glaube ich, verzweifelt gewesen. Ich meine, der ist ja sowieso nicht mehr lange da, aber trotzdem Ist es für ihn, also er sprach wörtlich von, es sei ein großer Schmerz für ihn. Und ich weiß auch vorher schon, dass er das ganz furchtbar fand, die Situation, aber selber da nichts dran machen konnte, dass er kaum noch den Flick in die Augen gucken konnte, weil er gar nicht wusste, wie er das jetzt erklären sollte. Und natürlich auch Patzinger, alle sagen, wir bedauern das sehr, aber das kann man jetzt lange bedauern. Es ist halt passiert und sie haben es halt nicht geschafft, da irgendeine andere Lösung zu finden. Das war's jetzt. Also das hat Berlin jetzt schon in den Sand gesetzt.
Andererseits muss man vielleicht auch noch mal kurz erwähnen, von der schwierigen NS-Geschichte der Stiftung Flick spricht heutzutage keiner mehr. Zu Recht?
Ich denke schon, weil also ich fand das wichtig, dass da am Anfang die Diskussion sehr heftig geführt wurde. Aber die Diskussion hat ja auch einen Effekt gehabt damals. Also es wurde ja gesagt, warum wird hier Flick gefeiert, wenn er auf der anderen Seite seine Familiengeschichte nicht richtig aufgearbeitet hat? Warum kann er sich jetzt hier praktisch, Artwashing nennt man ja das, warum kann er sich jetzt hier als der große Held präsentieren? Und dann hat ja Flick nach einigem Zögern aber wirklich auch begonnen, die Familiengeschichte aufzuarbeiten. Und es hat sich dann ja aber auch im Laufe der Jahre gezeigt, dass er ein extrem zurückhaltender Leihgeber ist. Also der hat sich wirklich nicht eingemischt und der Hamburger Bahnhof konnte wahnsinnig gut arbeiten mit seiner Sammlung und die Sammlung ist einfach auch wirklich sehr hochkarätig und gut und angesichts dessen, dass da gute Arbeit gemacht worden ist, ist dann diese Diskussion auch nicht weiter geführt worden. Also es war wichtig, dass sie da war, aber dann hat eigentlich die Arbeit mit der Sammlung das zu Recht überlagert.
Elke Buhr, Chefredakteurin des Monopolmagazins über das definitive Vertragsende mit der Flick Collection. Besten Dank.
Gerne.
Ja, und man soll es kaum glauben, heute Abend gab es eine Theaterpremiere und zwar nicht online, in Oberhausen. Elfriede Jelineks Prinzessinnen-Dramen. Momentan denken ja viele Intendanten darüber nach, wie Theater künftig stattfinden kann mit dem nötigen Abstand. Heute Abend in Oberhausen wurde das gelöst in Form eines Audio-Walks.
Als wir die ganze Woche jetzt gerade geprobt haben, war die Stadt noch ein bisschen unter diesem Corona-Lockdown. Also das ist tatsächlich heute der erste Tag unserer Generalprobe, wo wir selber merken, hups, es ist ja ziemlich viel los gerade in der Stadt. Und da leidet natürlich ein bisschen die Konzentration. Aber was ich auch sehr schön finde, sind eben diese Zufälligkeiten, die man natürlich indoor nie hätte.
Die Regisseurin Paulina Neukampf schickte das Publikum mit Kopfhörern in Zweiergruppen durch die Stadt. Unser Kritiker Stefan Keim lauschte Jelineks Gedanken zu Schneewittchen. Das war heute das Programm. Die technische Frage, Stefan Keim, zuerst wurden die Abstandsregeln eingehalten?
Ja, das hat ganz gut geklappt. Es gibt nur einen, den vierten und letzten Spielort, wo das ein bisschen schwierig ist. Das ist ein Pavillon auf einem Platz in Oberhausen. Und das ist dummerweise auch so ein Trinker-Hotspot. Und da hat man schon festgestellt, dass die Jungs und ein paar Mädels, die sich da die Bierflaschen reinziehen, nicht unbedingt an die Corona-Regeln halten, aber man kann sich von ihnen schon einigermaßen fernhalten.
Es ist ja nicht neu, Theaterinszenierungen als Hörspaziergang im öffentlichen Raum zu inszenieren, hat Rimini-Protokoll zum Beispiel auch schon gemacht. Ist das die Form, nach der das Theaterpublikum in Oberhausen lechzt?
Na, das würde ich so nicht behaupten. Es gibt ja in Oberhausen durchaus das Problem, dass der Intendant Florian Fiedler in einigen Punkten etwas als zu experimentell gilt und er ja auch zum Beispiel nicht verlängert worden ist. Also er hat noch 2 Jahre und soll dann nicht verlängert werden. Allerdings diese Experimentierlust, die jetzt eben zum Teil da auch negativ gesehen wird, macht das Theater jetzt zu einem gewissen Hotspot. Denn es gibt ja nicht nur die Prinzessinnen-Dramen, sondern da werden wir in Fazit auch drüber berichten, wenn es losgeht, eine sehr aufwendige Neuverfilmung, alles zu Corona-Bedingungen von Der Pest von Albert Camus in Zusammenarbeit mit Dreisat und jetzt eben die Prinzessinnen-Dramen als wirkliche Offline-Produktion. Und um das auch schon vorauszusetzen, ich hatte überhaupt nicht den Eindruck, dass das jetzt ein Kompromiss ist, dass man da in Zweiergruppen durch die Stadt geht, sondern das hat wirklich herausragend funktioniert.
Ja, wobei man sich schon fragen kann, was Jelineks Prinzessinnen-Dramen jetzt mit Stadt, mit öffentlichen Raum zu tun haben, ne?
Ja, das, ich war auch nicht unskeptisch und habe auch gedacht, naja, jetzt versuchen sie wirklich alles, um noch überhaupt spielen zu können, wo die meisten Theater schon die Pforten geschlossen haben und da bis zum Ende der Saison nichts mehr läuft. Und Jelinek ist natürlich hochkomplex und gerade die Prinzessinnen-Dramen sind hochkomplexe Stücke, die natürlich sehr gekürzt und eingerichtet worden sind. Schneewittchen gab es heute und ich konnte die anderen beiden Gänge zu Dornröschen und Rosamunde auch schon sehen, weil ich gestern in der Generalprobe war. Es wird also immer ein Walk pro Abend gemacht und man bekommt eine von Sarah Del Castro hervorragend gemixte Soundcollage auf die Ohren. Hören wir vielleicht mal Daniel Rothaug als den Jäger bei Schneewittchen.
Da geht sie hin, die Gute. Dabei hätte sie die Zwerge rechtzeitig finden können, wenn sie ihre Wanderkarte nicht die ganze Zeit verkehrt herumgehalten hätte. Was die Schönheit für Täler gehalten hat, waren in Wirklichkeit Berge. Nur das Gute kann Berge versetzen. Manchmal auch der Glaube. Die Schönheit kann's jedenfalls nicht. Sie kann die Berge meilenweit verfehlen, auch wenn es 7 Stück davon gibt. Die Berge waren, wo sie schon immer waren. Bloß die Schönheit. Die Schönheit war leider am falschen Ort.
Dann merkt man diesen typischen galligen Humor von Elfriede Jelinek. Und es gibt aber auch durchaus natürlich sehr, sehr ernsthafte und bittere Momente. Es geht immer um Identitäten. Es geht darum, wie Geschlechter sich hier exemplarisch in diesem Märchen befehden. Vor allen Dingen bei Dornröschen ist das so, wo es darum geht, wer nun eigentlich den anderen erst einmal in die Existenz bringt. Der Prinz sagt, Dornröschen wird ja erst lebendig, weil ich sie wach küsse. Und Dornröschen gibt aber zurück, aber du wirst ja auch erst zum Prinzen. Du kriegst erst deine Rolle, indem du mich küssen darfst. Also das sind diese typischen Diskursthemen von Jelinek und die werden nun kombiniert mit einfachen, mit aber trotzdem sehr intensiven Bildern. Wir gehen am Anfang bei Schneewittchen in so einen Tunnel hinein zwischen zum großen Teil Fairtrade und etwas links angehauchten Geschäften. Plötzlich kommt dieser Daniel Rothaug, den wir gerade gehört haben, aus einer Ecke und fixiert einen mit seinem Blick. Dann hat er mir zum Beispiel auch so eine Süßigkeitentüte hingestreckt und als ich die nicht haben wollte, mich dann mit dem Inhalt beworfen. Ich weiß nicht, ob er das jedes Mal macht. Wir sehen eine Frau in einem Perückenladen. Wir sehen eine andere Schauspielerin, Agnes Lampkin, die die Rolle der bösen Stiefmutter einnimmt und mit einem unglaublich, ihr Gesicht verzieht sich da zu einem bösen Grinsen, einen Apfel schält. Und wir haben natürlich vorher über die Kopfhörer schon mitbekommen, dass Schneewittchen durch diesen Apfel vergiftet werden soll. Also es sind Bilder, die einen schon wirklich packen und die einen assoziativ noch mal ganz anders beschäftigen als die Texte.
Also hört sich nach einem schönen Abend oder nach einer schönen Tour an.
Das ist so und da ich ja die anderen beiden Touren auch gesehen habe, kann ich schon sagen, sie sind völlig unterschiedlich. Die andere führt zum Beispiel in ein Industriemuseum und auf den Museumsbahnsteig im Oberhausener Bahnhof zum Beispiel. Also es sind Bilder, die sich jetzt nicht sofort verzahnen, die aber alle eine große Wirkung haben und ich finde, diesen Audiowalk passt überraschend gut zu Jelinek und es ist wahrhaftig eine gute Form und eine Corona-taugliche Form, jetzt noch Theater zu spielen.
Stefan Keim war für Fazit beim Jelinek Audio Walk, Prinzessinnen-Dramen vom Theater Oberhausen. Online kann man sich für weitere Termine anmelden. Morgen, wie gesagt, Dornröschen, am Sonntag Rosamunde. Der öffentliche Raum liegt momentan mehr oder weniger brach, zumindest für Veranstaltungen, auch für Proteste natürlich, kann man so etwas ins Netz verlegen. Das haben heute die Veranstalter von Fridays for Future getestet mit dem ersten globalen Klimastreik online. Auf der Website gab es ein richtiges Streikprogramm mit Musik, Reden und Live-Schalten aus ganz Deutschland. Über den Hashtag Netzstreik fürs Klima konnte man mitmachen, per Livestream oder indem man Bilder zum Beispiel von Plakaten in den sozialen Netzwerken teilt. Und darüber spreche ich jetzt mit Moritz Sommer. Er ist Soziologe und am Institut für Protest- und Bewegungsforschung. Guten Abend, Herr Sommer.
Guten Abend, hallo.
Wie haben Sie diesen Streik denn heute erlebt? Was hat da stattgefunden, real draußen und online?
Ich war relativ begeistert. Also es war sehr professionell gemacht. Natürlich gab es Aussetzer beim Stream. Aber ich war doch angetan von den verschiedenen Formaten. Wir sahen also zwischendurch Moderatorinnen, die vorm Bundestag standen und zwischendurch Redebeiträge gegeben haben, aber immer wieder auch zugeschaltet haben zu Künstlerinnen, Künstlern, die eben performt haben, zu Wissenschaftlerinnen oder zu Aktivistinnen aus anderen Orten Deutschlands. Und das war durchaus gut anzuschauen. Und ich glaube auch an den Zahlen bei YouTube waren es immer, glaube ich, so zwischen 18.000 und 20.000. Die da zugeschaut haben, hat es doch eine relativ große Reichweite gehabt. Also ich glaube, was jetzt diese Aktionsform als solche angeht, erstmal ein Erfolg für die Bewegung.
Das Internet war ja für diese junge Generation von Protestlern von Anfang an wichtig. Aber man stellt sich doch vor, dass am Ende der Protest auf der Straße mehr zählt, oder?
Natürlich, das bringt die Medienbilder, die die Bewegung weiterbringen. Das hält die Leute bei der Stange, die sich eben gemeinsam diese Stärke auf der Straße fühlen. Und das fehlt natürlich irgendwie bei diesen Protesten im Netz.
Also die 200.000 auf der Straße kann man nicht vergleichen mit den, im Netz heißt es dann 200.000, ne?
Genau.
Da geht dann doch etwas verloren im Netz, ja?
Klar, da geht was verloren. Es hat nicht dieses Disruptionspotenzial, also allein Streik. Gut, damals, selbst beim Streiken, war schon die Frage, ob das das richtige Wort ist. Aber dennoch gab es ja da dieses Konfliktpotenzial, auch das Druckpotenzial gegenüber den Eltern, den Entscheidungsträgerinnen, der Politik. Das fehlt natürlich beim Online-Streik. Also wer wird da bestreikt? Das hat nicht dieses Konfliktpotenzial, nicht diesen Disruptionscharakter. Und letztendlich geht es schon eher darum, die eigene Bubble, die Filterbubble zu erreichen. Und das ist gelungen. Also man hält dadurch die Leute bei der Stange. Man liefert eben vielleicht dieses emotionale Moment, der durch die Demos auf der Straße fehlt, ein Stück weit. Aber klar, es ist was ganz anderes.
Mhm. Wird denn eventuell auch etwas gewonnen durch so eine digitale Protestform? Also was kann das Netz, was die Straße nicht kann?
Was jetzt dadurch gewonnen wird, natürlich gelingt es schon ein Stück weit zumindest, dass Fridays for Future in den Medien bleibt, wenn auch natürlich nicht wie durch diese massenhaften Streiks, die wahrscheinlich heute zu erwarten wären ohne die Corona-Krise. Also beispielsweise haben wir jetzt vom Institut, die wir uns mit Fridays for Future auseinandersetzen, bereits im Vorfeld etliche Anfragen bekommen, wie wir die Proteste bewerten. Und allein das ist ja schon ein Erfolg, dass eben die Bewegung weiter in den Medien ist, ohne dass sie wirklich auf die Straße gehen können. Und dann eben der zweite Punkt, da geht es vor allem um dieses interne Moment, also was anzubieten, diese Emotionalität vielleicht nochmal zu leben, gemeinsam zu organisieren, genau diese gemeinsame Identität zu spüren. Das ist dann eher nach innen gerichtete Mobilisierungsarbeit.
Jetzt ist ja diese Pandemiesituation nicht morgen vorbei, übermorgen und im nächsten Monat vermutlich auch nicht. Wie verändert das denn solche Bewegungen wie Fridays for Future?
Und es ist auf jeden Fall eine sehr große Herausforderung für Fridays for Future, auch keinen Planungshorizont zu haben, wann man wieder massenhaft auf der Straße sein kann.
Das heißt, die haben schon laufen Gefahr, einfach Fans oder Mitprotestler oder Aktivisten zu verlieren, ja?
Klar, das ist eine Gefahr, das ist die Herausforderung gerade. Und mit den Aktionen heute wird eben versucht, dem entgegenzuwirken, um dann nach der Krise, wenn es auch um den wirtschaftlichen Wiederaufbau geht, in der Lage zu sein, das Thema Klima wieder auf die Agenda zu setzen, das ja gerade völlig überschattet wird.
Fridays for Future lässt sich sicher nicht mit anderen Bewegungen im Netz vergleichen, also sowas wie Hashtag Aufschrei oder MeToo. Warum gehört das eine auf die Straße und das andere hingegen scheint besser im Netz aufgehoben zu sein?
Es sind unterschiedlich gelagerte Proteste und Protestformen. Also Fridays for Future ist groß geworden mit dem Identitätskern der Klimastreiks, der freitäglichen Klimastreiks. Das war das Element, was Fridays for Future besonders gemacht hat, was sie groß gemacht hat und auch medial auch interessant gemacht hat. Bei Geschichten wie MeToo ging es letztendlich von, soweit ich mich erinnere, waren das Einzelpersonen, die das gestartet haben. Und dann ist es zu einem großen Hashtag geworden, der in dem Sinne natürlich irgendwie ihr gesellschaftlichen Einfluss hatte und in dem Sinne auch einen Protestcharakter hatte, aber doch ganz anders gelagert ist, wenn wir uns die Akteure anschauen, die dahinter stehen.
Lebt also vom Diskurs, von den Argumenten und von den Persönlichkeiten vielleicht auch, während so eine Massenbewegung wie Fridays for Future, wenn ich sie richtig verstehe, ganz wichtig so einen Termin braucht und eben diese kritische Masse auf der Straße, ja? Also ja, nicht so sehr die einzelnen Gesichter, sondern die vielen.
Ich meine, am Anfang war es schon natürlich sehr auf Greta Thunberg fixiert, nicht nur in Schweden, sondern auch hier. Das hat sich jetzt im letzten Jahr etwas relativiert, aber es zählt die gemeinsame Erfahrung auf der Straße. Ja.
Das sagt der Soziologe Moritz Sommer vom Institut für Protest- und Bewegungsforschung. Dankeschön für das Gespräch, Herr Sommer.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Daniel Marschke.
Die Feierlichkeiten zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven werden aufgrund der Corona-Krise bis September 2021 verlängert. Wie die Veranstalter mitteilten, soll der Tauftag Beethovens am 17. Dezember nun nicht das Finale, sondern einen Höhepunkt der Feiern darstellen. Sebastian Tittelbach.
Die weltweite Corona-Pandemie hatte die komplette Terminplanung zunichte gemacht. Neben Konzerten sind auch Kongresse, Vorträge und Ausstellungen betroffen. Das neue Programm soll zeitnah im Internet veröffentlicht werden. An einem Termin soll sich nichts ändern. Die Organisatoren halten nach wie vor am Konzert von Star-Dirigent Daniel Barenboim fest. Es soll wie geplant am 17. Dezember, dem 250. Tauftag Beethovens, stattfinden. Wegen der Corona-Pandemie musste das Beethoven-Fest sein komplettes Märzprogramm bereits absagen. Für den zweiten Teil im September läuft dagegen der Kartenvorverkauf weiter.
Kulturstaatsministerin Grütters nannte die Verlängerung ein Zeichen der Hoffnung. Der 250. Geburtstag des in Bonn geborenen Komponisten werde nicht nur symbolisch 250 Tage länger dauern. Auch die Mittel des Bundes in Höhe von 27 Millionen Euro stünden weiter zur Verfügung, sagte die CDU-Politikerin. Die Stadt Leipzig sucht einen neuen Leiter für ihren weltberühmten Thomaner-Chor und hat dafür ein aufwendiges Verfahren in Gang gesetzt. Der neue Kantor soll auf Gotthold Schwarz folgen, der im Sommer 2021 aufhören wird. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wird sich eine 17-köpfige Auswahlkommission und ein 5-köpfiges Expertengremium auf die Suche nach einem geeigneten Nachfolger machen. Das Thomas-Kantorat sei unbestritten eines der höchsten musikalischen Ämter in Deutschland, erklärte der Oberbürgermeister von Leipzig, der SPD-Politiker Jung. Die Entscheidung wolle daher wohl überlegt sein. Den Thomaner Chor gibt es seit dem frühen 13. Jahrhundert. Unter anderem wurde er von Johann Sebastian Bach geleitet. Der Robert-Schumann-Preis für Dichtung und Musik geht in diesem Jahr an die österreichische Komponistin Olga Neuwirth. Die Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz würdigte sie als Stimme des Widerstandes gegen den Mainstream, schnelle Gewissheiten und wohlfeile Übereinkünfte. Ihr Werk umfasst Orchester- und Musiktheaterkompositionen sowie Filmmusiken und Performances. Der Robert-Schumann-Preis ist mit 15.000 Euro dotiert und wird alle 2 Jahre verliehen. Die Kultusministerkonferenz hat um weitere Hilfen des Bundes für Kulturschaffende und Kultureinrichtungen gebeten. Die aktuelle Lage erfordere einen gesamtstaatlichen Kraftakt innerhalb der föderalen Ordnung, erklärte der Vorsitzende der Konferenz Bayerns Wissenschaftsminister Siebler. Ziel sei es, Lücken bei den bestehenden Hilfen zu schließen und für einen Schulterschluss zwischen Bund und Ländern zu sorgen, heißt es in einem Schreiben des CSU-Politikers.
Es war Daniel Marschke mit den Kulturnachrichten. Die Wiederentdeckung von Architekturepochen, die verläuft ja häufig asynchron zur Gefährdung durch Abriss. Da hat die Architekturszene bestimmte Bauten längst auf dem Zettel, die von der Allgemeinheit noch als hässlich und nicht erhaltenswert betrachtet werden. So wurde in London zum Beispiel im vergangenen Jahr ein Wohnblock des Ehepaars Smithson abgerissen, von dem dann das Victoria and Albert Museum eine Wohnung rettete und im Depot einlagerte, ein ganz bizarres Beispiel. In Berlin gibt es momentan eine Initiative zum Erhalt des sogenannten Mäusebunkers und des zugehörigen Hygieneinstituts der Charité. Beides Bauten aus der Ära des Brutalismus, also Betonarchitektur der 1960er Jahre. Und darüber spreche ich jetzt mit Nikolaus Bernau. Zunächst mal zum Namen Mäusebunker. Der kommt ja wohl nicht von ungefähr, ne?
Der kommt nicht wirklich von ungefähr. Das Gebäude hat schon eine bunkerartige Geschlossenheit gebaut, 1968 bis 1981. Das ist ganz typisch für West-Berlin, dass es endlos lange gedauert hat, bis so etwas fertig wurde, nach den Plänen von Gerd und Magdalena Henska. Und die haben sich ganz deutlich orientiert, einerseits so an Raumschifffilmen, das sieht so ein bisschen auch wie die Sternenkrieger aus, aber eben auch durchaus an militärischen Architekturen. Und das hat aber auch ganz praktische Gründe. Das ist eben das ehemalige zentrale Tierversuchslaboratorium. Und da ging es einerseits darum, dass man die Tiere in dem Haus gefangen hält. Und es gibt sehr viele Tiere, die sind, das weiß jeder Zoodirektor, hochbegabt im Ausbrechen. Man wollte damit natürlich auch Krankheitserreger etc., wenn man so will, kasernieren, gefangen halten. Man wollte darin auch die Versuche machen. Das heißt, das ist im Grunde genommen ein Großstall, der maximal nach außen hin abgeschlossen ist, zumindest in den Teilen, die die Technik angeht. Ansonsten, wenn man genau hinguckt, sieht man, es sind überraschend viele Fenster in den Fassaden. Und daneben gibt es eben das wirklich sensationelle Hygieneinstitut. Über das wird übrigens, was die ästhetische Frage angeht, schon sehr lange gar nicht mehr debattiert. Das ist von den Plänen, nach den Plänen von Fehling und Gogel zwischen 1966 und 1970 entstanden. Ein hinreißend eleganter, ganz lang geschwungener Bau mit wahnsinnig schönen Interieurs, bei dem jetzt sogar die Charité mitgeteilt hat, bereits der wird wohl mit Sicherheit nicht abgerissen werden. Beim Mäusebunker will man weiter abreißen.
Und dieser Mäusebunker ist ja auch eine Architektur, die dann viel erzählt über den Umgang mit Tieren in der Forschung. Also ist das der Punkt, wo man sagt, das macht diesen Bau erhaltenswert?
Das ist auf jeden Fall der Punkt, der ihm ein miserables Karma verschafft. Das kann man jetzt anders überhaupt nicht ausdrücken. Es ist eben ein sehr geschlossener Bau. Es ist ein Bau für Tierversuche. Da war man in den 60er und 70er Jahren einfach auf einer völlig anderen Perspektive und Ebene als heutzutage. Ja, man macht heute unendlich viel weniger Tierversuche. Da spielte damals die tierethischen Fragen eine viel, viel geringere Rolle. Der Bau ist deswegen eben ja auch so brutal, weil man sich immer vorstellt, was passierte da eigentlich hinter diesen Mauern? Das Spannende ist, dass man immer den Eindruck hat, als wenn er sehr kleinteilig wäre. Und das wird übrigens auch von der Charité immer wieder behauptet. Das wären ja doch hauptsächlich Räume, die so knapp 2 Meter hoch sind. Inzwischen sind sehr viele Innenraumfotos aufgetaucht. Es sind vor allem eben auch die Pläne publiziert worden. Und danach haben die Räume durch die Bank mindestens 2,40 Meter Höhe. Die Büroräume und die Veranstaltungsräume für die Studierenden, dort wurde ja geforscht, sind immer 2,90 Meter hoch. Teilweise gibt es 4 Meter hohe Räume, weil man muss sich ja vorstellen, da waren eben nicht nur kleine Ratten und weiße Mäuse und ähnliches, sondern da sind ganze Rinder und sind selbstverständlich auch Großaffen und Rhesusaffen etc. beforscht worden. Das heißt, man brauchte auch einfach viel Platz.
Diese Gebäude, die stehen ja nicht unter Denkmalschutz, aber es gibt diese Petition für den Erhalt, die auch, glaube ich, weit über Berlin und Deutschland hinaus unterzeichnet worden ist. Was schlagen denn die Befürworter vor als Nachnutzung?
Ja, die Petition ist schon ein ziemliches Phänomen, weil es hat in dem letzten Jahr bereits einmal einen Versuch gegeben, diese Bauten doch jetzt wirklich endlich auf die Denkmalliste zu bringen. Der Berliner Landesdenkmalrat hat im November praktisch einstimmig dafür gestimmt. Das Landesdenkmalamt hat eine sehr, sehr genaue Untersuchung gemacht und hat vollkommen eindeutig festgestellt, es ist ein Denkmal. Damit ist es übrigens nach Berliner Denkmalrecht eigentlich faktisch bereits ein Denkmal. Man muss es jetzt gar nicht mehr unbedingt im Detail eintragen. Aber es stellt sich natürlich die Frage, was macht man mit diesem Bau? Weil die Charité eben ein neues Versuchslaboratorium in einem Vorort in Buch ganz im Norden von Berlin gebaut hat. Also wieder weit weg außerhalb der Perspektive der Leute, die davon profitieren werden, nämlich der Menschen. Und die Vorschläge, die bis jetzt sind, sind teilweise sehr, sehr skurril. Also in der Technischen Universität gab es ein Seminar, da wurde dann gesagt, ja, machen wir doch eine große Boulder- und Sporthalle draus. Das wäre zweifellos insofern günstig, weil eben die dicken Mauern jeden Krach abhalten werden. Man kann da also auch einen lauten Club drin machen. Es gab die Vorschläge schon, dort ein großes Kunstarchiv reinzumachen. Was tatsächlich halbwegs seriös zu nehmen ist, ist einerseits die Idee, dass man dort das Rechnungszentrum und Rechnerzentrum der Freien Universität unterbringt, das so und so direkt in der Nachbarschaft neu gebaut werden soll. Die Freie Universität und die Charité sagen, das würde nur ganz, ganz wenig Platz verbrauchen. Aber es gibt einen zweiten Bereich, der wirklich viel Platz braucht. Das sind die wissenschaftlichen Sammlungen und die Archive der Freien Universität. Und diese Sammlungen brauchen genau solche Räume, nämlich halbwegs abgeschlossen, halbwegs dunkel, gut zu erreichen. Das ist auch städtebaulich ein sehr gut zu erreichendes Gelände. Man kann dort gut forschen und man braucht eben auch Platzerweiterungen für solche Sammlungen. Aber darüber wurde bis jetzt noch überhaupt nicht debattiert.
Also Möglichkeiten für eine Nachnutzung sind gegeben. Unser Architekturkritiker Nikolaus Bernau über die Diskussion um den Abriss des Berliner Mäusebunkers, eine Betonarchitektur mit besonderer Bedeutung aus den 1960er Jahren.
Fazit.
Radiokunst im Aufnahmezustand. Vierte Staffel.
Am Ende dieser Woche lädt der Hörspielproduzent Frieder Butzmann noch einmal zum neuen Hören akustischer Ereignisse, wie er es nennt, aus dem Homeoffice ein. Auch er soll nicht raus vor die Tür. Das ist ja das Prinzip unserer Reihe Radiokunst im Aufnahmezustand. Es ist diesmal ein kleines Experiment, in dem keine Alltagsgegenstände aus Butzmanns Wohnung zu Gehör gebracht werden, sondern schwer identifizierbare Geräusche. Der Titel: Audiosuggestion und Imagination. Viel Spaß.
In unserer kleinen Reihe seltene Klänge und Musikinstrumente im Homeoffice verlassen wir heute den Raum des Eindeutigen. So wie Sie ein Zettel, ein buntes Plastikteil, Stofffetzen, die Sie nicht identifizieren können, aber auch verrostete Metallgegenstände zufällig finden können, so können Sie auch Töne hören, die Sie nicht erkennen. Wir wissen nicht, worauf Sie hinweisen, woher Sie stammen, aber wir können über Sie nachdenken, spekulieren, imaginieren vielleicht sogar. Es gibt heute kein Schwelgen in Musik, sondern die subjektive Vorstellung, was hinter diesen Tönen steckt. Nehmen Sie sich doch einfach mal Zeit und lassen Sie die Unidentifizierbarkeit, die Abstraktionen der dargebotenen Töne auf sich wirken und versuchen Sie, sich Assoziationen zu schaffen. Das ist ein Spiel. Anfangs helfe ich Ihnen noch ein bisschen, suggeriere Ihnen Assoziationen, die Sie in Imagination verwandeln können. Ich gebe Ihnen einfach ein paar Töne, aber die Realisation, was das eigentlich ist, findet bei Ihnen zu Hause im Gehirn statt. Es wird ein Experiment und Experimente können glücken oder misslingen. Das Einzige, was Sie mitbringen müssen, ist ein bisschen Lust am Hören. Es gibt auch kein richtig oder falsch und es werden auch keine hohen Ansprüche gestellt. Ihre Fantasie ist der einzige Maßstab. Aber fangen wir mal an. Der erste Ton. Hören Sie diesen Ton an und denken nach, was es ist. Er verändert sich langsam. Leise könnten Sie sogar mitsingen. Ist das das Rauschen in den Adern? Eine Autobahn bei Nacht oder der Wind im Herbst? Hören Sie hin, ich weiß keine Antwort. Ein anderer Ton. Ist das das Brummen eines defekten Apparates? Das könnte sein. Oder das Singen von Dünen in der Wüste? Nein, auch nicht, oder? Ein drittes akustisches Ereignis. Ich sage nun nichts mehr. Und ein viertes akustisches Ereignis Ihrem Ohr zur Assoziation und Imagination zu Diensten. Es würde mich sehr interessieren, was Sie hören. Wahrscheinlich etwas ganz anderes als ich. Ein Dritter hätte noch etwas anderes gehört. Und trotzdem hätten wir alle recht mit dem, was wir wahrgenommen haben. In der letzten Minute unserer völlig unspektakulären letzten Folge zum Thema seltene Klänge und Instrumente wagen wir noch einige Vorstellungen zum Thema Stille. Hören Sie hin, machen Sie vielleicht die Augen zu und stellen Sie sich vor, dies ist die Stille in einem Wald. Dies ist die Stille nach dem Verlust eines guten Freundes. Und dies ist die Stille am Rand eines schwarzen Lochs. Ich hoffe, Sie konnten mit diesen kurzen Gedanken etwas anfangen. Und wenn Sie nur die Unterschiede zwischen den Stillen akzeptieren können, dann werden Sie vielleicht manchmal Dinge hören, von denen Sie gar nicht wussten, dass man sie hören kann.
Und jetzt hier bei Fazit Eindrücke von der Verleihung des Deutschen Filmpreises in diesem Jahr anders, nämlich ohne Publikum und auch weitestgehend ohne Nominierte und Preisträger, aber immerhin mit unserem Filmkritiker Patrick Welinski, der die Verleihung am Fernseher verfolgt. Hallo und guten Abend. Wie ist diese Veranstaltung denn bislang abgelaufen? Ist ja immerhin die wichtigste nationale Auszeichnung, ne?
Ja, das stimmt. Es ist auch der höchst dotierte Kulturpreis in Deutschland und bislang, finde ich, überträgt sich das nicht wirklich. Man versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Der Moderator Edin Hasanovic steht in einem großen leeren Raum, umgeben von großen Bildschirmen. Immer mal wieder kommen Laudatoren rein oder werden hinzugeschaltet. Es läuft alles, ehrlich gesagt, nach Schema A ab. Was fehlt, ist das Publikum und so etwas wie Atmosphäre, würde ich sagen. Bislang ist das alles, ehrlich gesagt, so eine Art Probenbetrieb, den wir hier die letzte Stunde lang sehen konnten.
Also von Gala kann man da eigentlich nicht sprechen, ja?
Nö, gar nicht. Also es überträgt sich null Gefühl. Es ist auch nichts Edles dabei, auch keine wirkliche Ehrung der Filme. Es wird immer zuerst gesagt, worum es in den Filmen geht. Dann sehen wir, worum es in den Filmen geht. Und am Ende gewinnt bislang immer Systemsprenger.
Okay, immerhin haben wir jetzt schon mal einen Gewinner genannt. Gab es bereits auch andere?
Ja, also wie gesagt, 4 Preise an Systemsprenger, das ist jetzt wenig überraschend gewesen. Die Akademie liebt diesen Film, so wie die Zuschauer auch. Was ich überraschend fand, Albrecht Schucht wurde ausgezeichnet als bester Nebendarsteller. Er ist ja auch als bester Hauptdarsteller nominiert. Er gewann jetzt für seine Rolle in Berlin Alexanderplatz, wo er den wuchtigen Gegenspieler unseres Hauptprotagonisten Francis spielt. Das war auch eine schöne kleine Dankesrede, die nochmal den ganzen Weg von Schucht ins Kino, in den Film und in dieses Projekt zusammengefasst hat.
Wie hat man sich das denn vorzustellen? Reagieren die Gewinner? Melden die sich dann von zu Hause aus dem Wohnzimmer?
Ja, das ist genau so. Also Nora Finkscheid zum Beispiel ist gar nicht in ihrem Wohnzimmer, sondern in Vancouver, weil sie gerade gedreht hat, bevor der Coronavirus alles lahmgelegt hat. Und sie ist wohl noch nicht zurückgekommen. Aber auch in andere Wohnzimmer bekommen wir Einblicke. Ich fand das eigentlich ganz zauberhaft, als die beste Hauptdarstellerin verliehen worden ist. Das ist ja Helena Zengel geworden, das kleine Mädchen aus Systemspringer. Die war in der Küche ihrer Mama. Und man sah die ganzen Haushaltsgeräte, die wurden heute Mittag wahrscheinlich auch noch genutzt, noch nicht alles abgewischt. Es waren also so, das sind so schöne Szenen, von denen ich mir ehrlich gesagt mehr erhofft hätte. Ansonsten ist es, wie gesagt, Business as usual.
Wir haben gerade eben schon über Berlin-Alexanderplatz gesprochen. War ja mit 11 Nominierungen einer der Favoriten, aber so viele Preise wurden jetzt an diesen Film noch nicht vergeben, ne?
Nee, gar nicht. Und auch in den technischen Kategorien scheint er gerade nicht abzuräumen. Auch der Schnitt, wie ich gerade sehe, geht an Systemsprenger. Das heißt, er hat noch eine Chance auf eine der 3 Hauptlolas. Die werden ja in Gold, Silber und Bronze verliehen. Ich vermute mal, Silber wird es werden. Aber von dem großen Abräumer ist er jetzt wirklich weit entfernt.
Die Schirmherrin der Veranstaltung, das ist ja Kulturstaatsministerin Monika Grütters, die in die Kritik geraten ist, sie würde nicht ausreichend sich für die Filmbranche einsetzen. Hat sie heute Abend auch was dazu gesagt? Hat sie darauf reagiert? War sie überhaupt da?
Also bislang nicht. Es kann sein, dass sie zu den großen Hauptpreisen zugeschaltet wird. Das war in den letzten Jahren immer so, dass sie da aufgetaucht ist. Ich finde übrigens, die ganze Veranstaltung verpasst die Chance, dass die Filmbranche in Deutschland sich zu dieser ganzen Corona-Krise nochmal positioniert, vor allem zu der Stellung der Kinobetreiber, der Filmemachenden, immer Drehverbote. Alle brauchen etwas und man könnte ja hier ein Zeichen im nationalen Fernsehen geben. Wir stehen hier, wir wollen das, wir fordern das, aber nichts davon wird erwähnt. Es gibt zwar 2, 3 schlechte Witze zum Thema Corona, aber dass man sich mal politisch positioniert zum Thema Filmbranche in dieser Zeit, das vermisse ich nun wirklich ganz stark.
Jetzt läuft die Verleihung ja noch, hat glaube ich um 22:30 angefangen. Jetzt haben wir kurz vor 12, sind also noch nicht alle Preise vergeben. Sind Sie denn bislang mit der Vergabe einverstanden?
Ja, schon. Also Systemsprenger ist jetzt kein schlechter Film. Und mich freut es, dass jetzt auch viele Menschen diesen Film schon gesehen haben, dass jetzt keine Filme ausgezeichnet werden, die kein Publikum erreicht haben. Ich finde natürlich, die Streuung der Preise hätte mir etwas mehr gefallen. Es gibt so einen schönen Film wie Es gilt das gesprochene Wort von Ilka Çatak. Da hätte man zum Beispiel auch den Drehbuchpreis vergeben können. Es ist ja eine schöne Geschichte über einen Flüchtling, der es in Deutschland schafft. Auch das mal eine andere Art von Kino, die hätte ausgezeichnet werden können. Bislang ist das halt alles gegen den Strich. Es geht nur um ein, zwei Filme, die bislang die Preise abräumen. Das ist schade.
Mein Kollege aus der Filmredaktion Patrick Welinski über die Verleihung des Deutschen Filmpreises, diesmal ohne Publikum im Raum. Und wir kommen hier bei Fazit zur Kulturpresseschau heute von Tobias Wenzel.
Bevor wir uns eine künstlich gefertigte Maske aufsetzen oder einen Mund- und Nasenschutz überstreifen, tragen wir schon eine andere, sehr viel weniger sichtbare Maske, schreibt Gustav Seibt in der Süddeutschen Zeitung zur Maskenpflicht. Wir tragen also Doppeltmaske, die aus Stoff zum Schutz des Gegenübers und darunter ein manchmal absichtsvoll modelliertes Gesicht, wie Seibt das nennt. Wobei es interessant wäre zu erfahren, denkt man beim Lesen, ob viele Menschen ihr Gesicht auch noch unter der Atemschutzmaske verstellen. Darauf geht Seibt nicht ein. Stattdessen erinnert er an Gedanken des Philosophen und Soziologen Helmut Plessner. Dass das Zusammenleben von Verschiedenen nur in geformtem Verhalten, mit Miene, Geste, Takt, Diplomatie, aber auch mit Spiel, Humor und Ironie möglich ist, wollte Plessner seinen Zeitgenossen nicht als Defizit, sondern als Chance schmackhaft machen, erläutert Gustav Seibt. Plessner habe deshalb vom Recht auf Maske gesprochen. Die stofflichen Masken, die wir jetzt für eine Zeit lang tragen sollen, wirken wie eine Allegorie auf Plessners Gedanken, folgert Seibt. Denn wir tragen sie als Einzelne, aber für einen gemeinschaftlichen Zweck. Von der Allegorie zur Metapher, von der Süddeutschen zur Welt. Andreas Rosenfelder hat Susan Sontags Essay »Krankheit als Metapher« wiedergelesen und kann nicht anders, als auch im Coronavirus eine Metapher zu erkennen. Gibt es vielleicht einen verborgenen Wunsch nach Instruktionen von mathematischer Eindeutigkeit, nach einer Formel für sinnvolles Handeln, die uns die Entscheidung darüber abnimmt, wie wir leben wollen, fragt er. Wünscht sich etwas tief in uns vielleicht schon, dass das geheimnisvolle Virus immer wieder kommt, um uns seine Befehle einzuflüstern, natürlich vermittelt durch sein Sprachrohr, die Virologie? Eine Virologin vom Helmholtz-Zentrum antwortete, als der Spiegel ihr eine Frage zur aus Datenschutzgründen umstrittenen Corona-App stellte, sie finde es unglaublich, dass diese Debatte überhaupt geführt werde. Rosenfelders Kommentar: Nun gibt es gar nichts Unwissenschaftlicheres als die Vorstellung, die Wissenschaft sei eine Art Maschine zur Produktion von Gegebenheiten, die dann stoisch zu akzeptieren seien. Karl Popper wären über diesem Vulgärpositivismus die Haare zu Berge gestanden. Der italienische Philosoph Giorgio Agamben hat nicht mehr so viele Haare, die ihm zu Berge stehen können. Aber er glaubt, Italien sei im Angesicht von Corona unbemerkt ethisch und politisch zusammengebrochen. Auch weil sich vor allem die Kirche zur Magd der Wissenschaft gemacht habe. In der Neuen Zürcher Zeitung schreibt Agamben: Die Kirche unter einem Papst, der sich Franziskus nennt, hat vergessen, dass Franziskus die Leprakranken umarmte. Da fragt man sich schon, ob der 83 Jahre alte Papst Franziskus den unterschwelligen Ratschlag des italienischen Philosophen befolgen sollte, munter Covid-19-Patienten zu umarmen. Vorher sollte der Papst schon mal über seine letzte Ruhestätte nachdenken. Wie wäre zum Beispiel eine Pyramide? Pyramidabel, ruft Andreas Platthaus in der Frankfurter Allgemeinen aus und berichtet, dass es in Leipzig gleich mehrere Gruften in Pyramidenform gibt. In den Worten von Platthaus: Ferdinand Eduard Ullstein war hier Papierhändler und starb 1912. Als künftige Familiengruft wurde ihm ein Jahr später eine 6 Meter steil aufragende Pyramide auf dem Südfriedhof errichtet, deren großes Bronzeportal ein reich geschmückter Türklopfer ziert, der aber pietätvollerweise unbeweglich ist. Die Ruhe des Fabrikantenpharaos bleibt ungestört.
Das war die Kulturpresseschau von Tobias Wenzel. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage in dieser Freitagnacht. Ich bin Marietta Schwarz. Tschüss und gute Nacht.